trainingslager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Herzlich willkommen zur Folge 151 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Herbst ist einer meiner liebsten Jahreszeiten. Ich liebe es, in der freien Natur Ausdauersport zu machen, Mountainbiken im Wald, wenn der Wald alle Farben wiedergibt, die Blätter bunt sind, am Boden ganz viel Laub liegt. Das ist etwas Herrliches. Die Natur spielt also alle Stückerl im Herbst und die Temperaturen sind auch so, dass Ausdauersport eigentlich viel besser möglich ist als in den Sommermonaten. Ausdauertraining gilt ja für viele als einfache und beinahe banale Form der Bewegung. Ein bisschen Laufen, ein wenig Radfahren, vielleicht auch eine Runde Schwimmen. Doch hinter dieser scheinbar schlichten Trainingsform steckt weit mehr als nur die Fähigkeit, länger durchzuhalten. Die moderne Sportmedizin zeigt, dass regelmäßiges Ausdauertraining unsere Gesundheit tiefer, nachhaltiger und umfassender beeinflusst, als die meisten Menschen es vermuten. Ein Ausdauertraining wirkt auf den Stoffwechsel, es stärkt das Herz-Kreislauf-System, hebt unsere Stimmung und kann sogar die Lebenserwartung deutlich verlängern. Genau darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Und einer, der diese Zusammenhänge aus medizinischer, wissenschaftlicher und praktischer Perspektive so gut kennt wie kaum ein anderer, ist der Sportmediziner Dr. Robert Fritz. Mit ihm werde ich darüber sprechen, warum Ausdauertraining so oft unterschätzt wird, welche enorme Effekte es im Körper auslöst und was die maximale Sauerstoffaufnahme wirklich aussagt. Außerdem wird er uns erklären, warum gerade das Ausdauertraining jetzt nicht nur für Sportler einen fixen Stellenwert im Tagesablauf haben sollte, sondern warum jeder Mensch von Ausdauer als zentralen Gesundheitsfaktor profitieren kann und das schon mit einer sehr niedrigen Dosis. Bevor wir aber in das Interview mit Robert Fritz starten, habe ich einen unfassbar interessanten Fortbildungstipp für dich, der dir bestimmt gefallen wird. Dazu jetzt mehr. Die folgende Situation kommt dir sicher bekannt vor. Du trainierst hart, aber deine Leistungssteigerung stagniert. Die Ursache liegt nämlich oft in der Wechselwirkung von Psyche und Physiologie. Denn der Kopf entscheidet, wie der Körper belastet wird. Gerät diese Steuerung aus dem Gleichgewicht, kippt sowohl die Leistung als auch die gesamte Regulation. Erfahre, wie du dieses System optimieren kannst in der Online-Masterclass Psychophysiologische Interaktion und Leistungssteuerung im Sport mit dem Schweizer Ernährungsdiagnostiker Jürg Hösli. Die Fortbildung findet in 3 Online-Modulen statt, die im März und April 2026 am Abend angeboten werden. Zusätzlich werden sie aufgezeichnet und euch für 1 Monat zum Intensivstudium zur Verfügung gestellt. Und nach Abschluss erhältst du natürlich ein Zertifikat von der BSBA Bewegungsakademie. Jürg Hösli war ja schon Gast bei uns im Podcast, aber einige Worte zu ihm. Er ist der Begründer der Ernährungsdiagnostik. Er hat bereits über 35 Olympiasieger und Weltmeister betreut. In dieser 3-teiligen Fortbildung zeigt er dir, wie auch du das volle Potenzial für dich oder auch deine Athleten freisetzt. Was lernst du in dieser 9-stündigen Masterclass? Du lernst, die psychologische Diagnostik mit der physiologischen Interpretation zu verbinden. Du verstehst, wie mentale Überlastung, Stress oder Überkontrolle den Körper bremsen und zu Leistungseinbußen führen können. Du nutzt evidenzerprobte Modelle wie das psychophysiologische Interaktionsmodell und das kompensatorische Adaptionsmodell. Außerdem arbeitest du mit dem Erbse-Fragebogen. Erbse ist ja sein Institut, sein Fortbildungsinstitut, mit seinen 26 Items, die systematisch diese Zusammenhänge auch sichtbar machen. Und das Wichtigste, du übersetzt diese Muster direkt in die Praxis. Du lernst nämlich aus psychologischen Widersprüchen physiologische Konsequenzen abzuleiten im Training und darauf basierend gezielte Trainingsprozesse, Belastungsphasen und auch die Regeneration zu gestalten. In Modul 3 hast du die Möglichkeit, eigene Fälle mitzubringen aus dem Hobby- oder Hochleistungssport und gemeinsam individuelle Lösungsstrategien für deine Fallbeispiele zu entwickeln. Die Masterclass erstreckt sich über 3 Online-Termine im März und April und richtet sich an alle Trainerinnen, Coaches, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, aber auch für dich natürlich, wenn du dein eigenes Training optimieren willst. Wenn das für dich interessant ist, dann schau auf die Website bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos zu dieser dreiteiligen Masterclass und du findest auch den Link zu den Early Bird Tickets. Die gibt es nämlich jetzt vergünstigt für diese tolle Fortbildung. Also bewegungsakademie.at. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ja, herzlich willkommen, Dr. Robert Fritz im Studio. Servus.
Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Lieber Robert, ich darf dich kurz vorstellen, du bist Sportmediziner, arbeitest mit einem großen Team in der Sportordination in Wien und deine Mission oder die deines Teams ist, das komplette medizinische Paket rund ums Training anzubieten. Ihr macht zum Beispiel sportmedizinische Checks für Leistungs-, aber auch Freizeit- oder Breitensportler. Ihr arbeitet in der Prävention, in der Rehabilitation, bietet Physiotherapie an. Habe ich da etwas vergessen dabei?
Nein, das deckt schon ganz gut ab. Das bin ich natürlich nicht alles alleine, ja, sondern wir haben 2008 eine Orde gegründet in Wien und waren eine Physiotherapeutin, ein Unfallchirurg, ein Sportwissenschaftler und ich. Wir waren sehr motiviert 2008 und haben gesagt, wir wollen ein Zentrum machen, das für Menschen da ist, die Bewegung machen wollen, die Sport machen wollen, die vom Hobbysport, Gesundheitssport bis zum Hochleistungssport. Und das ist halt richtig groß geworden. Jetzt sind wir halt 70 Mitarbeiter und haben verschiedene Units. Also die Physiotherapie wird alleine geleitet von der Julia Haberzettel. Wir haben eine Unit, die heißt jetzt neben Sportordination auch noch Sportambulatorium. Das hat aber mehr rechtliche Gründe. Wir sind immer noch ein Team. Da geht es um die Unfallchirurgie. Das leite nicht ich, sondern das macht der Christian Gebler. Und dann gibt es noch ein großes Zentrum und da bin ich jetzt medizinisch dafür verantwortlich, gemeinsam mit Michael Koller, der Sportwissenschaftler ist. Und da geht es um die Bewegung. Das heißt, wir machen sehr viel Prävention, Leistungsphysiologie. Da geht es also darum, Leistungsdiagnostiken zu machen für jedermann und jede Frau. Das heißt, von den blutigen Anfängern, die sagen, ich möchte einfach in Bewegung reinkommen, ich muss was tun, bis zu denen, die sagen, holt das letzte bisschen aus meinem Körper noch raus, was noch drinnen steckt und macht mich noch schneller. Für all die sind wir da und da zählt, wie du es gesagt hast, natürlich ganz wichtig die Ernährung dazu, also unser Treibstoff. Und wir machen wahnsinnig viel Präventivmedizin, also sehr viel Blutchecks und all diese Dinge.
Das heißt, wir haben hier heute einen echten Experten sitzen und das ist sehr interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, weil die ja alle auch sehr sportlich sind und weil sie heute sicher viel profitieren können von unserem Gespräch. Privat bist du ja selbst auch ein begeisterter Ausdauersportler, kann man sagen. Du hast schon mehrere Triathlons oder Ironmans gefinisht. Du bist begeisterter Läufer, Mountainbiker, Wintersportler. Wie leistungsorientiert bist du eigentlich bei deinen Sportaktivitäten?
Sowohl als auch. Also für mich steht schon das Erlebnis absolut im Vordergrund. Ich habe mindestens eine 60-Stunden-Woche arbeitstechnisch. Das heißt, ich arbeite wahnsinnig viel. Ich mache das aber auch sehr, sehr gerne. Das heißt, für mich ist Bewegung und Sport primär ein Ausgleich. Ein wahnsinnig schöner Ausgleich. Also ich glaube, ich würde meinen Job so nicht machen können, wenn ich nicht so viel Bewegung machen würde. Das heißt, mir baut das extrem viel Stress ab und das liebe ich. Ich bin wahnsinnig gerne in der Natur draußen und begonnen hat das halt ein bisschen mit dem Laufen. Dann hast du halt einen Haufen Sportlerinnen und Sportler, die Triathlon machen und irgendwann willst du halt auch einen Ironman machen. Ja, zwei davon habe ich absolviert, habe das mal ausprobiert. Das kommt sicher auch nochmal. Ja, da war jetzt eine andere Phase dazwischen. Und meine Leidenschaft ist momentan ganz klar der Mountainbikesport. Also ich bin sehr viel am Rad in der Natur unterwegs und darf da mit meiner Frau gemeinsam, die auch sehr sportlich ist, so Etappenrennen fahren. Also wir sind nächstes Jahr wieder bei der Cape Epic zum dritten Mal am Start. Die habe ich schon zweimal gefinisht. Das ist so ein 8-Tages-Etappenrennen. Wer das nicht kennt, das ist so das Verrückteste, was man Mountainbike überhaupt machen kann. In Südafrika ist das Rennen. Aber mir geht es da wirklich nicht darum zu gewinnen, weil für das bin ich nicht gut genug. Das geht ja nicht aus. Dafür hätte ich auch zu wenig Zeit und zu wenig Talent. Aber ich mache es, weil ich einen riesen Spaß daran habe und weil ich auch, wie alle anderen, die uns wahrscheinlich zuhören, ein bisschen eine Karotte vor der Nase brauche, dass ich was tue. Das heißt, wenn ich meine Ziele da vor mir habe, dann weiß ich, ich muss auch trainieren. Ich trainiere gern, aber das motiviert mich natürlich auch, ein bisschen Dinge zu machen, wie Krafttraining zum Beispiel, was mir mittlerweile sehr Spaß macht, aber was am Anfang für mich gar nicht so in meinen Trainingsalltag gehört hat.
Das ist ein wichtiger Punkt, denn so viel ich weiß, je älter man wird, desto weniger wird die Muskelmasse.
Genau so ist es.
Ja, wenn wir das schon angesprochen haben, bleiben wir vielleicht ganz kurz dabei. Wie siehst du denn den Stellenwert des Krafttrainings im Alterungsprozess?
Sehr, sehr hoher Stellenwert, wirklich. Also wenn du mich vor, wie gesagt, die Orde gibt es seit 17, 18 Jahren, wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, suchst dir aus, Kraft- oder Ausdauertraining, beides ist cool, Hauptsache du bewegst dich, jeder zu seiner Leidenschaft. Und so wie es jetzt im Kraftsport immer mehr hybride Sportler gibt, die sagen, oh, ich glaube, ich muss auch Ausdauertraining dazu machen, müssen alle Ausdauersportler unbedingt Krafttraining machen. Also das ist für die Gesundheit essentiell, wir können es nicht ersetzen durch das Ausdauertraining. Und zu sagen, ah, ich bin Radlfahrer, ich fahre mal einen Berg rauf, da spüre ich meine Oberschenkel eh, das ist eher Krafttraining für die Beine. Nein, leider, das genügt nicht. Also wirklich ab in die Muckibude oder auch gerne zu Hause. Man kann viel mit eigenem Körpergewicht machen, aber Krafttraining ist für ein gesundes Altwerden und noch viel wichtiger für ein fittes Altwerden essentiell. Du hast ja schon gesagt, wir verlieren Muskelmasse, das beginnt wahrscheinlich mit Ende 20, Anfang 30, jedes Jahr 1%, das tut dann noch nicht so weh. Aber ab 50, 60 verlierst du dann 2-3% pro Jahr. Wenn du da nichts dagegen tust, wirst du dann eine riesige Maschine in deinem Brustkorb haben, also einen ganz leistungsfähigen Herzmuskel, aber keinen Bewegungsapparat wie ein Supersportwagen, wo du niemals einen Service an den Reifen, an der Aufhängung oder an irgendeinem Teil deiner Karosserie gemacht hast, du dich wunderst, warum du das Ding einfach wegrostet, obwohl der Motor immer nur super funktionieren wird.
Ja, toller Vergleich. Das ist ja auch in den Medien so, nicht? Wir lesen ja ständig, wie gesund das Ausdauertraining ist und es werden auch Walken empfohlen oder andere Sportarten wie Laufen, Radfahren, aber wenig eigentlich das Krafttraining. Und wir wissen ja schon seit 2007 war die Entdeckung in Dänemark, da hat eine Forscherin, die Bente Pedersen, die sogenannten Myokine nachweisen können. Das sind Botenstoffe, die von einem aktivierten Muskel ausgeschüttet werden. Und da gibt es ganz viele tolle Zusammenhänge im Körper. Wie siehst du denn als Experte, als Sportmediziner den Stellenwert der Myokine?
Einen sehr hohen Stellenwert. Ich glaube, wir wissen noch viel zu wenig. Also wir haben am Anfang 5, 6 Myokine gekannt, dann haben wir ein paar hundert gekannt und von den meisten wissen wir noch nicht mal die Namen. Wir wissen aber, dass es Botenstoffe sind, wie du das richtig gesagt hast, und die mich wahnsinnig faszinieren, es sind Dinge, die eigentlich entzündungsfördernd wirken. Also das, was wir in der Medizin Interleukin 6, also eigentlich einen negativen, entzündungsfördernden Faktor gesehen haben, sehen wir jetzt ganz anders seit ein paar Jahren, weil wir sagen, na, das ist eine gesunde, vernünftige Form von Entzündung im Körper und der Körper braucht Reize. Also das Nichtstun und Rumsitzen und nicht bewegen ist das Ungesündeste, was wir machen können. Und das, was mich als zweites extrem fasziniert, ist der BDNF, also der Brain-Derived Neurotrophic Factor. Was heißt das so schön? Na, ein Faktor, der die Hirnentwicklung beeinflussen kann. Auf gut Deutsch, Krafttraining beeinflusst unser Hirn und sorgt dafür, dass auch wieder Reparaturmechanismen im Hirn ablaufen können. Ich habe in meinem Medizinstudium noch gelernt, nach deiner Pubertät und nachdem du ausgewachsen bist, hat das Hirn seine Maximalleistung und dann geht's bergab. Und dann gibt's nichts mehr, was du besser machen kannst dafür. Das ist falsch. Das ist richtig cool, in der Medizin immer wieder neue Daten zu lernen, kennenzulernen und zu sagen, oh, da gibt's doch Möglichkeiten, aktiv was dagegen zu tun. Und deshalb liebe ich Krafttraining so. Und es hat sich schon in den Empfehlungen, wenn man genau hinschaut, was verändert. Also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat uns seit vielen Jahren und auch der Fonds Gesundes Österreich immer wieder propagiert, 150 Minuten Ausdauer pro Woche. Das absolute Minimum. Das ist wirklich nicht viel. Das sind 2,5 Stunden in der Woche. Das sind 22 Minuten am Tag. Das ist das Minimum an Ausdauerbewegung. Aber auch zweimal in der Woche kräftigende Übungen. Aber wir hören halt nur das, was wir hören wollen. Ja? Wenn ich die kräftigen Übungen nicht hören will, dann kommen die nicht vor. Und in den neuesten Empfehlungen sind die eigentlich in einer höheren Position gewertet. Was ist der Hintergrund? Alltag schafft Ausdauerbewegung, wenn ich möchte. Also ich kann den Weg in die Arbeit zu Fuß mit dem Rad zurücklegen. Ich kann in der Mittagspause einen Spaziergang machen. Ich kann am Abend noch einmal eine Runde drehen und einfach nur mal gehen. Und das ist schon ein Reiz, der für die meisten Menschen als Ausdauerreiz reicht, wenn sie keine Leistungssportler sind. Und für Leistungssportler ist ein regenerativer Reiz, das ist auch sinnvoll. Aber wie baue ich denn bitte Krafttraining in den Alltag ein? So gut wie gar nicht. Das ist immer eine Überlastung. Also ich werde mich jetzt nicht hinstellen, meinen Bürosessel nehmen und den 10-mal hochheben. Das macht halt kein Mensch. Und da ist dann das Krafttraining eben als einzelne Trainingsform immens wichtig, um wirklich auch was für die Muskulatur zu tun.
Im Alltag haben wir zu wenig Widerstände, wo unsere Muskeln wachsen können. Deswegen müssen wir Widerstände schaffen, entweder mit unserem eigenen Körper oder im Krafttraining.
Nutze jede Gelegenheit.
Genau, zum Beispiel mache eine Arbeitspause und dann 10 Wiederholungen einer Kraftübung deiner Wahl, zum Beispiel Liegestütze oder Kniebeugen oder auch was anderes.
Das ist das, was ich den Zuhörern und Zuhörern gern mitgeben möchte. Das ist dieses, ich habe keine Zeit für zweimal in der Woche eine Stunde Ganzkörperkrafttraining, also mache nichts. Ja, wir wissen schon, dass das ideal wäre, aber wenn es nicht geht, dann ist jeder einzelne Trainingsreiz, den ich setzen kann, auf die Kraft sinnvoll. Und da gibt es das sogenannte Minimal Effective Dose, also die minimal effiziente Dosis, die schon etwas bringt. Und wenn man sich vorstellt, dass man ein einziges Mal pro Woche eine Muskelgruppe komplett ausbelastet mit einer gezielten Übung, habe ich einen Trainingsreiz gesetzt. Ist der ideal? Nein, aber es ist besser als nichts. Und das bringt schon was. Das heißt, einfach weg von diesem Idealbild, wenn Krafttraining nicht ein großer Bestandteil in meinem Leben ist, sondern mal einfach anfangen, einmal wenig tun und dann vielleicht spüren und merken, das fühlt sich eigentlich gut an, ich will mehr und das Ganze steigern. Wie ich dir gesagt habe, ich habe vor ein paar Jahren mit Krafttraining angefangen, eher widerwillig, mit dem, das gehört halt dazu. Ich kann als Mediziner nicht immer was propagieren, was ich selber nicht tue. Das geht einfach nicht. Ja. Da bin ich halt zu ehrlich. Und mittlerweile liebe ich es. Also ich war gestern am Abend im Fitnessstudio und ich mache das wahnsinnig gerne mittlerweile, weil ich einen tollen Erfolg merke und ich spüre das im Alltag in meiner Lebensqualität. Ob ich mein Mountainbike in den Kofferraum einlade oder beim Einkaufen irgendetwas ins Einkaufswagen heben muss, es ist alles überhaupt nicht beschwerlich. Ich bin 48, ich werde jetzt bald 49 und ich fühle mich nicht so. Und das ist das, was Krafttraining sehr gut kann.
Wenn man es geschafft hat, im Training zu bleiben und nicht nur zu beginnen und wieder aufzuhören, dann will niemand eigentlich mehr sein altes Leben zurück, weil man einfach im Alltag so viele Benefits hat.
Absolut. Da gibt es auch viele Tricks und Tipps, wie man das hinkriegt. Und also da können wir wirklich gut unterstützen und auch alle Trainerinnen und Trainer, die uns zuhören, dafür seid ihr da, ja, die Menschen an der Hand zu nehmen, ihnen die ersten Schritte gemeinsam an der Hand haltend gehen. Und dann können die meisten ganz alleine ganz gut weitergehen und man muss sie nur mal ein bisschen unterstützen. Aber dafür sind wir in der Ordination auch da zu messen, wo stehst du im Moment, was wäre das richtige Training und dich einfach am Anfang dabei zu unterstützen, dass du da in eine Regelmäßigkeit reinkommst.
Du hast gemeint, da gibt es viele Tricks, dass man dranbleibt. Wir haben ja jetzt bald wieder den Jahreswechsel, auch wenn wir noch November haben. Und da gibt es ganz viele gute Vorsätze, die auch mit mehr Bewegung zu tun haben. Was rätst du denn allen, die jetzt beginnen wollen, damit sie eben auch das gesamte nächste Jahr wirklich dranbleiben können?
Ja, absolut. Also das Wichtigste ist eigentlich, die Verbindlichkeit zu schaffen und eine Regelmäßigkeit mal zu schaffen. Also nicht zu viel auf einmal und das zu selten, sondern ganz wenig und das dafür regelmäßig. Also Verbindlichkeiten bedeutet, ich mache mal was aus. Ja, ob ich mich jetzt in ein Fitnessstudio einschreibe, das wird zu wenig sein, weil da zahle ich meinen Mitgliedsbeitrag wie die meisten Fitnessstudio-Mitglieder und bin nie dort. Davon leben die, glaube ich. Ja. Nein, ich schnapp mir meinen besten Freund oder einen Bekannten, eine Arbeitskollegin, einen Arbeitskollegen oder meine Partnerin oder meinen Partner und sage, komm, gehen wir es an. Wir reden ewig davon, wir wollen auch miteinander gesund alt werden. Gehen wir doch gemeinsam dorthin. Und es ist immer so, dass der eine ein bisschen mehr Lust als der andere hat und dann motiviert man sich gegenseitig. Und das funktioniert hervorragend, indem das fixe Tage sind. Bei mir ist es eigentlich immer der Montag und der Donnerstag, wo ich im Fitnessstudio bin. Am Wochenende mache ich gerne Ausdauersport. Montag, Donnerstag bin ich im Studio. Und wenn das aus irgendeinem Grund einer Abendveranstaltung oder was auch immer nicht geht, dann verschiebe ich das halt auf einen anderen Tag. Dann ist es halt der Dienstag. Ja. Aber im Prinzip steht das bei mir im Kalender wie ein ganz wichtiger Termin. Man kann es neu modernes Me-Time bezeichnen oder einfach als wichtiger Termin für meine Gesundheit. Und der ist genauso wichtig wie der wichtigste geschäftliche Termin. Der kann mal verschoben werden, wenn es nicht geht, ist voll okay. Ich sage auch oft, das ist der ein Termin, ein Treffen mit meinem besten Freund, nämlich mit meiner Gesundheit. Und wenn ich meinem besten Freund mal absage, das verschiebe, ist er nicht beleidigt. Wenn ich das jede Woche mache, dann wird er mit mir nichts mehr reden. Und so wird es bei meiner Gesundheit auch sein. Also schafft Verbindlichkeiten, das ist wichtig. Nehmt euch eine Regelmäßigkeit hin und nehmt euch Profis an die Hand, die euch zeigen, wie das funktioniert. Gerade beim Krafttraining ist es immens wichtig, weil sonst macht es einfach keinen Spaß, wenn ich irgendwie dahin wurschtel, da aber eigentlich nicht weiterkomme.
Ja, den Tipp nehmen wir gerne mit für alle, die 2026 so richtig durchstarten wollen mit ihrer Bewegungsoffensive. Aber lass uns jetzt zum Thema Ausdauertraining kommen. Das ist ja der eigentliche Aufhänger für unser Interview heute. Du machst ja sehr viel davon. Welche Benefits spürst du denn nach deinem Training oder auch, weil du so gut trainiert bist? Wie macht dir Ausdauertraining dein Leben leichter?
Also die WHO-Ziele gehen von 150 bis 300 Minuten. Das heißt jetzt nicht, dass mehr als 300 Minuten schlecht sind, aber das wäre eigentlich der ideale Wert. 5 Stunden Ausdauer pro Woche wäre für die Gesundheit richtig genial. Wenn man mehr machen möchte, und das tue ich auch, ich versuche so auf meine 6-8 Stunden pro Woche zu kommen. Und im Sommer, wenn ich Radfahren gehe, ist es sicher noch ein bisschen mehr. Was passiert bei diesem Ausdauertraining? Wir setzen Reize einerseits natürlich auf die Muskulatur, aber ganz speziell auf das Herz-Kreislauf-System. Und was dabei passiert, ist, dass diese große Pumpe in unserem Brustkorb effizienter arbeiten lernt. Also ihr werdet relativ rasch merken, dass die Herzfrequenz insgesamt niedriger wird. Und die wird niedriger, weil das Schlagvolumen größer wird. Also diese Pumpe passt sich so an das Training und die Belastung an, dass sie mehr Blut transportieren kann pro Schlag und deshalb weniger Schläge braucht. Und das tut dem Herzmuskel natürlich wahnsinnig gut. Auch wenn man es jetzt in der Physik mit anderen Pumpen vergleichen würde, eine Pumpe, die mehr Volumen hat, hat mehr Leistung. Sie ist auch adaptierbarer, das heißt, wenn jetzt mal was auf euch zukommt, was einfach belastend ist, dann hat dieses Herz dann die Möglichkeit, noch mehr Power zu geben, weil dann kann er mit der Frequenz in die Höhe gehen. Das merkt jeder, wenn er schnell läuft oder schnell Radl fährt oder jetzt im Winter langlaufen geht oder was auch immer, dass wenn es anstrengend ist, die Herzfrequenz in die Höhe geht. Aber je fitter ich bin, desto weniger steigt diese Herzfrequenz an. Und desto wohler fühle ich mich auch bei Anstrengungen wie bei einer Wanderung oder im Alltag, wenn ich mal die Stiegen raufgehe. Also die erste Wirkung ist das Herz-Kreislauf-System, die zweite Wirkung ist auf die Muskulatur. Der Stoffwechsel wird verbessert. Und da kommen wir jetzt in einen so wahnsinnig wichtigen Bereich und das ist Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, also die Zuckerkrankheit oder das hohe Cholesterin. Und da haben wir mit Bewegung, mit Ausdauersport, ich sage immer dazu in Kombination mit Krafttraining, einen immensen Impact. Also wir können wirklich sehr viel tun, um den Blutzucker zu senken und speziell, man nennt das Insulinsensitivität, also die Wirkung des Insulins, des Hormons, das eigentlich den Blutzucker senkt, auf den Muskel zu verbessern. Ich habe gestern erst mit einer Patientin geredet und habe sie gefragt, weißt du eigentlich, welches Organ den Blutzucker senkt, weil sie hohen Blutzucker hatte? Und sie hat gesagt, na, das ist die Bauchspeicheldrüse. Ich habe gesagt, na, dieses Organ produziert das Hormon Insulin, das ist richtig, ja. Aber senken tut es der Muskel. Und der Muskel macht das nicht, wenn er nicht beansprucht wird. Also wenn mein Leben darin besteht, in der Früh aufzustehen und am Schreibtisch zu sitzen und auf Nacht wieder auf der Couch zu liegen, dann wird der Muskel das verlernen. Die Insulinsensitivität wird absinken und wir werden eben immer einen höheren Blutzucker bekommen, der dann irgendwann in die Zuckerkrankheit und dann leider folglich auch in die Herzerkrankungen führen kann. Und Training kann das komplett verhindern. Das heißt, wir wissen, dass wir mit regelmäßigem Ausdauertraining den Typ-2-Diabetes, also den sogenannten Alterszucker, verhindern können. Wir haben keine Chance gegen genetische Störungen, das funktioniert nicht. Typ-1-Diabetes, da bringt Training keine Möglichkeit, das loszuwerden. Aber bei dem Zucker, den ganz viele Menschen betrifft und leider schon immer früher betrifft, der ist sehr ernährungs- und bewegungsmangelabhängig. Und da kann Ausdauertraining eine tolle Wirkung auf den Muskel erzeugen. Und dieser Muskel lernt effizienter Treibstoff, Kohlenhydrate, Zucker zu nutzen und auch Fette natürlich und senkt damit den Blutzuckerspiegel und das ist für die Gesundheit immens wichtig. Und beim Fett ist es dasselbe, der Muskel hat ja 2 Möglichkeiten, Energieträger zu nutzen. Also unser Skelettmuskel kann sich von 2 Energiequellen ernähren. Das eine sind die Fette und das andere sind eben die Kohlenhydrate. Und wenn wir niedrig intensiv unterwegs sind und deshalb hört man und liest man überall jetzt auch unter anderem vom Zone-2-Training, also vom niedrigintensiven Ausdauertraining, dann lernt der Muskel, die Mitochondrien, die Kraftwerke des Muskels, effizient Fettsäuren zu verbrennen, zu oxidieren. Und das ist wieder für die Gesundheit einerseits ganz toll, aber andererseits für die Leistungsfähigkeit ganz toll. Je intensiver die Belastung wird, desto mehr nimmt der Muskel dann die Kohlenhydrate als Treibstoff. Und das macht er, wie man die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen, zuerst mit Sauerstoffüberschuss, sogenannten aeroben Bereich. Und wenn es nur intensiver wird, im anaeroben Bereich. Was brauchen wir im Ausdauertraining? Beides. Wir wollen niedrigintensive Trainingsreize haben, um den Fettstoffwechsel zu verbessern, die sogenannte Grundlagenausdauer zu verbessern. Stellt euch das vor wie ein Fundament von einem Haus. Da baut man zuerst den Keller und dann erst das Dachgeschoss. Und dann eben auch mit höheren Intensitäten in diesen Kohlenhydratstoffwechsel und in den intensiven Trainingsreizen zu arbeiten. Und beides macht eine ganz tolle Wirkung auf den Muskelstoffwechsel. Die Atmung, auch ein Teil, der durch Ausdauertraining beeinflusst wird. Wir können aber die Lunge nicht trainieren. Das ist immer so ein bisschen ein Aberglaube, dass man die Lunge wirklich trainieren kann. Wir können die Atemmuskeln trainieren. Das macht schon Sinn und die Effizienz dieser Atmung verbessern. Aber eine Lunge selbst lässt sich nicht trainieren, aber trotzdem wird die Atmungsleistung besser, weil ich die Effizienz, die Ökonomie, all diese Dinge verbessern kann. Und im Blut passieren natürlich auch noch ganz viele tolle Dinge. Da könnte man nur eine Stunde drüber reden, was im Blut alles passiert.
Ja, es sind so viele unglaublich positive Effekte, die Ausdauertraining auf den Körper hat. Da müsste man wahrscheinlich noch mehrere Podcast-Folgen darüber reden. Es gibt einen Referenzwert für eine gute Ausdauer. Das ist die maximale Sauerstoffaufnahme. Oder wir kürzen den auch sehr gern ab mit VO2 Max. Der Wert gibt an, wie viel Sauerstoff wir im Zustand der maximalen Ausbelastung in der Zelle verstoffwechseln können. Kann man das so pauschal sagen, je besser oder je höher der Wert der VO2 Max ist, desto besser ist unser Herz-Kreislauf-System trainiert?
Im Allgemeinen ja. Wir müssen bei der VO2 Max zwischen zwei Werten unterscheiden, dem absoluten und dem relativen. Absolut ist, also VO2 Max wird in Milliliter pro Minute angegeben. Also wie viel Sauerstoff kann der Körper pro Minute verarbeiten und verstoffwechseln. Und je höher dieser Wert ist, desto leistungsfähiger bin ich. Und in der relativen, und das ist das, was man meistens überall liest, ist die dann noch pro Kilogramm Körpergewicht gerechnet. Also was beeinflusst jetzt die VO2 Max noch? Na, das Körpergewicht. Ja, das heißt, ein sehr schwerer Mensch hat prinzipiell eine höhere VO2 Max. Idealerweise, wenn er nämlich aus Muskelmasse besteht. Und ein leichterer könnte vielleicht ein bisschen niedrigere haben. Von was es sehr viel abhängt, ist auch von der Genetik. Aber bitte keine Ausreden. Das heißt jetzt nicht, nur weil ich genetisch nicht zum Hochleistungssportler geboren bin, dass ich meine VO2 Max nicht verbessern kann, sondern da lässt sich unheimlich viel bewegen. Und nur Genetik und kein Training. Die Menschen sind weniger fit als die, die brav regelmäßig Bewegung machen und vielleicht genetisch nicht die besten Karten haben. Das Alter macht einen Einfluss und das Geschlecht. Also auch bei Männern und Frauen gibt es einen Unterschied. Und sonst ist es, wie du es genau richtig gesagt hast, hauptsächlich vom Training abhängig, hauptsächlich vom Ausdauertraining abhängig.
Gibt es einen Zusammenhang von der VO2 Max zur Lebenserwartung? Denn Longevity ist ja jetzt ein Riesenthema geworden. Gleichzeitig steigt der Faktor Todesursache für defektes Herz-Kreislauf-System eigentlich immer mehr an. Jetzt müsste ja eigentlich die Basis für ein langes Leben ein gesundes Herz-Kreislauf-System sein und Ausdauertraining durch hier einen großen Stellenwert haben.
Absolut, absolut. Das hat sich so verändert in der Medizin. Also wie ich vor knapp 20 Jahren angefangen habe, bin ich noch ein bisschen belächelt worden mit, was du willst Sportmedizin machen, warum machst du nichts gescheit? Ja, also was tut man mit dem? Du darfst ein paar Marathonläufer schneller machen. Sehr witzig, ja. Mittlerweile sehe ich, dass ich in einem Sektor gelandet bin und sich das so verändert hat, dass es eine immense Bedeutung gekriegt hat. Die VO2 Max entscheidet darüber, wie ich alt werde. Wir haben eine sehr moderne Medizin. Ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn uns nicht der Herzinfarkt gleich umbringt, wird er in irgendeinem Zentrum, wird das Gefäß eröffnet werden und wir werden weiterleben. Die Frage ist nur, auf welcher Lebensqualität. Und da entscheidet halt sehr wohl die VO2 Max darüber, wie fit ich bin und ob ich bis ins letzte Lebensjahr, bis ins hohe Alter für mein Leben selber verantwortlich sein kann. Schaffe ich es noch, selbst einkaufen zu gehen? Schaffe ich es noch, Urlaube verbringen zu können, schöne Dinge zu erleben, schaffe es allein noch, mich zu waschen und aufs Klo zu gehen oder schaffe ich das irgendwann mal nimmer. Da spielt natürlich das Krafttraining auch wieder mit, keine Frage. Ja. Aber das haben wir selber in der Hand. Und alle, die sich da zurücklehnen und sagen, ach, ich kann nichts dafür, ich bin zu arm, sorry, nein. Ja, also dafür habe ich echt Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Und wir erwarten jetzt von niemandem, einen Marathon zu laufen oder einen Ironman zu absolvieren. Das kann man machen, macht voll Spaß. Aber im Prinzip geht es darum, regelmäßig Bewegung zu machen und das Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Und wir kennen das in der Medizin schon seit vielen Jahren, weil wir die VO2 Max sehr wohl auch im medizinischen Setting schon eingesetzt haben, um zu eruieren, ob ein Mensch überhaupt noch einer Operation zugeführt werden kann. Weil wir brauchen große Operationen bei Patienten nicht machen, wenn wir wissen, dass sie dermaßen unfit sind, dass sie die Operation umbringt. Ja, dann hilft es nichts, wenn ich versuche, damit einen Tumor zu operieren oder anderes zu machen. Und wenn ich aber dann jemanden habe, der eine hohe VO2max hat und eine hohe Leistungsfähigkeit im Allgemeinen, dann überstehen diese Menschen auch solche schweren Probleme wesentlich besser. Das haben wir auch bei Covid gesehen, bei einer Pandemie, wo es Krankheiten gegeben hat, dass fitte Menschen auch krank geworden sind, natürlich. Aber sie sind anders aus dem rausgekommen. Und das ist etwas, wo ich schon selber was in der Hand habe. Ich sage meinen Patienten auch immer, sparen Sie an, das ist Ihr Sparbuch. Wenn Sie jetzt viel Geld auf Ihrem Sparbuch haben, sind Sie immer für schlechte Zeiten vorbereitet. Wenn die Waschmaschine kaputt wird oder Gott, das Dach ein Loch bekommt, kann ich das quasi bezahlen und kann weiter mein Leben führen. Also wenn ich die ganze Zeit so auf der Kippe unterwegs bin. Und da ist die VO2 Max wie das Sparbuch für die Gesundheit. Je mehr da oben liegt, das heißt trotzdem, dass ich krank werden kann. Ja, kein Training der Welt schützt mich zu 100% vor Krankheit. Aber wenn wir uns die Daten anschauen, reduzieren wir die Risiken um 30-40% für fast alle Erkrankungen, die es so gibt. Also bitte loslegen, regelmäßig Ausdauertraining machen und die es schon machen, weitermachen, weil es ist so das Sparbuch fürs gesunde Altwerden, um dann auch im Alter noch Spaß am Leben zu haben.
Dazu fällt mir der Begriff der Opportunitätskosten ein. Der kommt aus der Wirtschaft und der meint so viel wie, was kostet es mich, wenn ich nicht dabei bin? Und das kann man sehr gut auf die Gesundheit umlegen. Was kostet es mich, wenn ich kein Ausdauertraining mache später im Alter, wenn ich kein Krafttraining mache? Da kostet es mich massiv Lebensqualität. Und ich glaube, dieser Blickwinkel, auch Training aus dies so zu betrachten, eröffnet auch eine neue Perspektive.
Absolut, absolut. Schaut euch die Gesellschaft mittlerweile an und es gibt Gott sei Dank ganz viele Menschen, die sehe ich ja tagtäglich, die mit 80, 85 Jahren topfit sind. Die haben einen Spaß am Leben, ja, die unternehmen Dinge, die gehen Radl fahren, die sind am Berg, die machen Urlaube, die verbringen Zeit mit ihren Enkelkindern oder Urenkeln dann irgendwann einmal sogar schon und sind eine richtige, haben richtig Power. Die strahlen Energie aus, die strahlen Lebensfreude aus. Und dann habe ich 40-Jährige bei mir, die sind jünger wie ich, und die strahlen gar nichts. Ja, die sind einfach nur müde, kaputt und es ist alles zu viel. Und ja, das Leben ist nicht einfach. Also wir haben keine einfachen Zeiten im Moment. Das will ich auch jetzt nicht behaupten. Und eine alleinerziehende Mutter und ein alleinerziehender Vater mit zwei Kindern und einen Job und dann noch Training unterbringen, ist alles andere außer einfach. Das ist mir völlig bewusst. Ja. Also wir wollen da das jetzt nicht alles nur so schön färben, aber es ist möglich. Es ist möglich, wenn ich möchte, auf ein gewisses Mindestmaß zu kommen und es gibt mir Energie. Und das möchte ich den Menschen einfach auch nochmal sagen, weil man sagt, ich habe keine Kraft und keine Energie für Sport. Sport gibt dir Kraft und Energie und nimmt sie dir nicht, wenn du es im Gesundheitssport machst. Wenn wir harte Intervalle trainieren, dann sind wir mir nachher. Ja? Aber das muss ich nicht machen, wenn es um Gesundheitssport geht. Dann kann ich kürzere Intervalle machen, dann kann ich Grundlagenausdauer trainieren. Das macht meinen Kopf frei, das senkt Stress, das ist extrem sinnvoll und für jeden umsetzbar. Und das möchte ich da auch nochmal anbringen, dass man nicht immer nur glaubt, naja gut, ihr seid ja diese kleine Blase von den Sportlern, ihr nehmt euch für das Zeit oder habt den Luxus, die Zeit zu haben. Wir nehmen uns die Zeit, das ist richtig, ich nehme mir Zeit für meine Gesundheit, die liegt bei mir auch nicht rum, aber es müssen nicht 5, 8, 10 Stunden in der Woche sein, 150 Minuten sind auch schon viel wert.
Robert, du hast vorher die körperliche Fitness in Zusammenhang gebracht mit Verletzungen, mit OPs, ob Patienten überhaupt OP-tauglich sind. Wie schaut es denn aus mit Regeneration nach Verletzungen? Stimmt es tatsächlich, dass Sportler nach einer Sportverletzung oder anderen Verletzung schneller regenerieren als unfittere Patienten, weil der Stoffwechsel zum Beispiel höher ist und weil da mehr weitergeht in kürzerer Zeit?
Absolut, also bei Verletzungen und bei Krankheiten kannst du das alles hernehmen, du kannst jetzt wirklich alle Krankheiten durchgehen, du erholst dich schneller, das geht bis in die Tumorerkrankungen hinein. Wir wissen, dass Bewegung und Sport auch bei Tumorerkrankungen immens wichtig ist. Ich kann keinen Tumor heilen damit, das weiß ich, aber ich kann die Erholung und die Regeneration extrem fördern und je fitter ich in sowas hineingehe, desto besser ist es. Das bedeutet nicht, dass es zu spät ist, mit Bewegung anzufangen, wenn ich dann jetzt ein Problem habe. Aber je früher ich es mache, desto besser ist es. Und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass das funktioniert. Und das haben wir aber auch bei psychischen Erkrankungen. Ja, das haben wir auch bei Stress. wir haben ein so schönes modernes Wort dafür, das ist auch diese Resilienz, einfach ein bisschen stabiler noch zu sein für all das, was uns im Leben auf uns zukommt. Ja, ob es einfach Krankheit ist, ob es berufliche Probleme sind oder private Streitereien und Probleme, da muss man den Kopf wieder freikriegen und über den werden wir, glaube ich, hier noch ein bisschen plaudern, was für eine tolle Wirkung Training jetzt nicht nur auf den Körper hat, also auf unser Blutsystem, Muskulatur und Herz, sondern in der Vermeidung von Krankheiten, sondern für unser Hirn hat.
Ja, das ist auch schon das Stichwort Gehirn. jeder Sportler weiß es, nach einer Ausdauersession oder auch nach einem Krafttraining fühlt man sich einfach gut. Man fühlt sich besser, man ist happy, man hat einen anderen Zugang zur Umwelt. Woran liegt das? Gibt es hier Erklärungsmodelle dafür?
Ja, gibt's ganz viele dafür und eins ist eigentlich das klassische Stresshormon, was wir haben, das einfach über den Tag immer mehr aufgebaut wird, ja, das sogenannte Cortisol. Das Cortisol hat eine ganz, ganz tolle Wirkung. Es ist eigentlich evolutionstechnisch dafür da gewesen, dass in unangenehmen Situationen durch dieses Hormon einerseits einmal da sehr viel Zucker in das Blutsystem transportiert wird, also Energie bereitgestellt wird, dass unser Immunsystem ein bisschen runtergedrückt wird, um zu sagen, Achtung, jetzt kommt Kampf und Flucht, jetzt könnten wir uns verletzen, jetzt müssen wir da voll einsatzfähig sein. Und das ist immer noch ganz toll, wenn wir kurzfristige Stressphasen haben. Aber der langfristige Stress macht genau das Gegenteil. Er sorgt dafür, dass wir einfach in Zuckerkrankheit oder in Stoffwechselkrankheiten hineinkommen und dass unser Immunsystem den Bach runtergeht. Also das landet dann oft auch bei Magen-Darm-Beschwerden. Was kann ich machen mit Bewegung? Ich kann Cortisol senken. Also ich kann alles, was negativ ist, reduzieren und Endorphine und ganz positive Hormonsysteme steigern. Und dafür brauchen wir großteils niedrigintensive Trainingseinheiten. Wir haben dann oft das Gefühl, dass es angenehm wäre, nach einem stressigen, unangenehmen Tag voll drauf zu hauen. Also jetzt richtig die Hausrunde auf Maximalbelastung zu laufen. Kann man ruhig mal machen, ist okay, wird aber dem Stresslevel nicht viel ändern. Sondern es wird den Stresslevel erhöhen. Warum fühle ich mich dann nachher vielleicht trotzdem ein bisschen besser? Weil ich einfach müde bin, ja, weil ich auspowered bin. Ja. Aber im Prinzip muss man da den Mut haben, niedrigintensiv was zu tun. Und da bringen ganz kurze, niedrigintensive Einheiten wie kurze Spaziergänge oder Ergometereinheiten unheimlich viel. Ich mache das eigentlich jeden Tag, dass ich nach meinem Arbeitstag zu Hause mich auf den Ergometer setze und mich nochmal so 20, 30, 40 Minuten ganz locker durchbewege. Und ich kann richtig zuschauen, wie der Stresslevel abfällt. Aber glaubt's mal bitte, ich mache das nicht, indem ich nach Hause komme, vor lauter Freude auf das Rad springe und sage, juhu, ich darf jetzt auch noch trainieren, sondern das ist für mich eine Therapie. Und ich nenne das immer so ein bisschen wie Duschen fürs Hirn. Also ich dusche, wenn ich nach Hause komme, zuerst mein Hirn und dann meinen Körper. Und dann bin ich völlig ausgeglichen, dann geht's mir gut, dann schlafe ich daraufhin auch sehr gut. Was wieder bedeutet, ich kann meine Akkus gut aufladen und werde damit auch wieder diese ganzen Stressoren los. Also es ist immens wichtig, regelmäßig Bewegung zu machen, um den Stresslevel runterzukriegen und auch Selbstvertrauen zu gewinnen, weil körperliche Leistungsfähigkeit schafft Selbstvertrauen und jede negative, depressive Verstimmung so ein bisschen loszuwerden. Wir haben wissenschaftliche Daten, dass regelmäßiges Training genauso wirksam ist für depressive Verstimmungen wie Medikamente. Aber Achtung, ich kann nicht mit Bewegung jede schwere Depression heilen. Ganz sicher nicht. Da brauchen wir auch Medikamente dazu. Aber sie unterstützen sich gegenseitig. Das heißt, ich will da jetzt nicht dargestellt werden, dass ich kann jede Krankheit mit Bewegung heilen. Das wäre viel zu schön. Aber ich kann unheimlich viel dazu beitragen. Und wenn Psychotherapeuten, Psychiater bei mir als Kunden bei mir sind und mir dann immer sagen, Robert, so cool, was ihr da macht und wie ihr das immer vorantreibt, weil ich setze das in meiner Ordination auch ein, weil bei mir darf niemand, der so eine negative Stimmung hat, ohne Bewegung weitermachen, weil das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ausprobieren.
Ich habe erst kürzlich eine Studie gelesen, die nennt sich Smile-Studie. Da hat man depressive Patienten untersucht und da hat sich herausgestellt, nach einer gewissen Interventionszeit, dass Bewegung die gleichen Effekte hat wie das Medikament. Also ganz erstaunlich. Kannst du das aus deiner Praxis heraus bestätigen?
Ja, also die Smile kenne ich jetzt nur vom Namen her, den Inhalt weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich kenne ganz viele Daten dazu, die ich auch immer wieder in Vorträgen zeige, wo ich einfach sage, Leute, das ist jetzt nicht etwas, was wir zwei uns jetzt zum Beispiel gerade zusammengereimt haben, sondern das ist in Evidenz ganz, ganz sicher unterstützt und abgesichert quasi. Also wir haben genug Evidenz dazu, dass das funktioniert, müssen es nur tun. Und das, was du auch ganz am Anfang und jetzt auch schon mehrmals gesagt hast, wir müssen auch beim Ausdauersport oder generell beim Sport ein bisschen auf die Dosis schauen. Alles hat eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Und das ist auch im Sport so. Wenn ich den Sport vollkommen falsch mache, weil ich mich halt zweimal, dreimal die Woche nur komplett zerstöre, dann werde ich viele dieser positiven Wirkungen nicht kriegen. Dann wird es anfangen, dass mein Bewegungsapparat zum Zwicken anfängt. Dann tut mir plötzlich mein Knie weh. Und da muss man einfach schauen, Bewegung soll nicht wehtun. Ja, das ist schon mal eine goldene Regel. Aber wenn ich jetzt motiviert bin, weil ich das hier höre und sage, ich möchte jetzt loslegen und nach 6 Wochen tut mir alles weh, dann heißt das nicht, ich soll aufhören, sondern mir bitte jemanden an die Hand nehmen, einen Trainer, eine Trainerin, einen Mediziner, der mir unterstützt, weil dann habe ich es einfach nicht ideal angefangen. Und nicht die Nerven verlieren oder unglücklich sein, sondern sagen, okay, allein kriege ich es einfach nicht hin. Und ich vergleiche das ganz gern, kein Mensch geht auf einen Tennisplatz oder auf einen Golfplatz, darf man es gar nicht, man fängt einfach mit dem Golf und mit dem Tennis spielen an, sondern man nimmt sich einen Trainer. Und so wäre das im Ausdauersport vielleicht auch kein Fehler zu sagen, hey, ich möchte zum Laufen anfangen. Wie mache ich denn das? Ich kann mich an einen Patienten erinnern, der ist bei mir reingekommen, hat eine Schuhschachtel mit, hat die auf den Schreibtisch gestellt und meine erste Frage ist immer, warum sind Sie bei mir? Was führt Sie zu mir? Und er sagt, lieber Herr Dr. Fritz, das ist mein neues Trainingsgerät. Das hat er aufgeklappt, da war ein Laufschuh drin und gesagt, zeigen Sie mir, wie ich mit dem umgehen soll. Das habe ich total faszinierend gefunden. Und ich dachte, warum nicht, ja? Wie wenn ein Tennisschläger hinlegen und sagt, was machen wir mit dem Ding eigentlich? Und dann haben wir halt auch Leistungsdiagnostik gemacht, haben uns seinen Laufstil angeschaut, haben geschaut, wie er muskulär benannt ist und dann hat er Step by Step langsam mit nicht nur Laufen, sondern auch mit anderen Sportarten, anderen Ausdauersportarten, sein Training aufgebaut und es hat perfekt funktioniert. Er hat nie ein Problem gehabt. Ja. Es muss nicht für jeden so sein, also einfach loslegen. Ja, das kostet gar nichts, einfach anzufangen. Aber spätestens, wenn ich merke, na, irgendwas haut da nicht hin, ich mache was falsch, bitte holt euch Hilfe. Da gibt so viele coole Experten draußen, die euch da unterstützen und eine Freude dabei haben, euch erstens zu zeigen, wie es geht und dann eben auch zu motivieren und an der Hand zu nehmen und zu halten, wenn einmal schlechte Phasen kommen, wo es einem nicht gefreut oder wo man wegen einer Krankheit einmal rausfällt.
Danke, lieber Robert. Ich denke, wir haben alle Punkte besprochen zum Thema Ausdauertraining, die wir uns vorgenommen haben. Fällt dir noch was ein, was vielleicht noch fehlt oder was noch zu ergänzen ist?
Nein, weil wir haben eh von Anfang an schon das Krafttraining drinnen gehabt. Wir wollten es umdrehen. Es ist genauso gut. Wir machen das, was wir machen sollten. Wir bringen das Krafttraining ein bisschen mehr in den Vordergrund. Also alle Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler, die uns zuhören, bitte macht's das. Ja. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich verspreche es euch. Und wir haben aber auch die Ausdauer, glaube ich, ganz gut angesprochen. Etwas, was wir noch kurz erwähnen können, ist das Intervalltraining, weil es eben sehr en vogue ist, also HIIT-Intervalle, V2-Max-Intervalle, all diese Dinge, die sind sinnvoll, dass mich ja keiner falsch versteht. Und das heißt, nur der Fritz hat gesagt, ich darf nur mehr locker spazieren gehen, was anderes ist schädlich. Nein, das ist der Anfang, der tut nicht weh, den kann ich immer machen, aber bitte traut euch raus aus der Komfortzone, einfach auch mal intervalltechnisch zu trainieren, weil das pusht die V2-Max am allermeisten. Ja, also auch Ausdauertraining, niedrigintensives verbessert die V2 Max, aber die Intervalle machen es noch besser und sie machen Spaß. Und die würde ich in der Gruppe machen, schließt euch irgendeinem Verein an, macht ein gemeinsames Lauftraining, Radtraining, was auch immer, eine Spinning-Einheit und mit guter Musik so richtig pushen, das ist auch was Schönes.
Das hat einen Vorteil für das Schnelligkeitstraining. Schnelligkeit ist ja ein Faktor, den man sehr schnell verliert, wenn man es nicht trainiert. Man weiß das, wenn man nach langer Zeit wieder mal ein Tennismatch oder ein Fußballspiel spielt, dann merkt man, dass man nicht mehr der Schnellste ist. Also okay, gerade deswegen sollte man immer wieder mal Sprints einbauen oder schnelle Bewegungen in sein Training, damit man auch Schnelligkeit lange erhält, weil das ist später schon ein wichtiger Punkt bei Stürzen zum Beispiel, dass man schnell reagiert und richtig reagiert.
Du sagst es, die Schnellkraft ist da oft wirklich wichtiger als die Maximalkraft. Also ich stolper wo drüber und da geht es nicht nur darum, kann ich mein Körpergewicht überhaupt abfangen mit dem anderen Bein, sondern ist es schnell genug fuhren, ja, dass es das kann. Und da macht absolut Sinn und es macht Spaß, ein breites Trainingsspektrum zu haben.
Genau, die beste Reaktion hilft nichts, wenn sie zu spät kommt.
Genau, richtig.
Lieber Robert, vielen Dank für deine tollen Infos. Ich denke, wir haben alles besprochen, was auf der Agenda gestanden ist. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Umsetzung bei ihren Trainingseinheiten. Und vielleicht, Robert, verrätst du uns noch, wo dich unsere Hörerinnen und Hörer finden, wenn sie mehr von dir brauchen. Verrätst uns noch die Adresse deiner Ordi.
Genau, am einfachsten unter www.sportordination.com. Ja, das ist der einfachste Weg. Schreibt uns ein E-Mail. Ihr findet da drauf die Telefonnummern von allen Units, je nachdem, wo das Thema ist. Und wenn man nicht genau weiß, wo man hingehört, einfach irgendwo anrufen und ihr landet nachher bei denen, die für euch wirklich zuständig und verantwortlich sind.
Da seid ihr bestens aufgehoben. Danke, tschüss und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören.
Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute, viel Freude beim Sport.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.